Hier ist 454 Mülheim, der Podcast mit interessantem, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss. Wir haben ja im letzten Jahr schon immer wieder Lebenslinien gemacht und diese sind auch in unserem Podcast mit großem Erfolg gelaufen. Und dieses Jahr fangen wir wieder mit einem richtig, richtig großen und tollen Interview an. Und dazu habe ich sogar eine persönliche Beziehung, denn vor knapp 30 Jahren hatte ich meine ersten großen Auftritte beim offenen Kanal in Essen. Ich war gerade von Hans-Josef Houston, dem großen Sportchef der WAZ, in den Pool der Freien geholt worden. Und dann kam ein Interview im offenen Kanal mit dem Gast, den ich heute am Telefon begrüße, Harald Groß. So, und dann haben wir ein Interview gemacht. Ich schwebte über allen Wolken und habe dann nach dem Interview den Harald gefragt, wie ich denn war. Und dann hat Harald mich im Gegenzug gefragt, ob er mir schmeicheln sollte, ob er ehrlich sein sollte. Ich habe natürlich gesagt, er soll ehrlich sein. Und er hat dann gesagt, das war scheiße. Das hat sich so bei mir eingebrannt, dass ich angefangen habe, alles Mögliche über Motorsport zu lernen und mich dann für die nächsten Jahre fit zu machen im Motorsport. Harald hat sich an dem Abend aber, als er auch sagte, das war scheiße, noch die Zeit genommen und ist mit mir Frage für Frage durchgegangen, hat gesagt, was gut und was nicht so gut war. Ich war hinterher begeistert. Und ich kann heute im Rückblick wirklich sagen, Harald war einer meiner großen Mentoren.
War ja auch so.
Jetzt verbringt er den Großteil seines Rentnerdaseins, obwohl da gehen wir gleich noch natürlich noch intensiv drauf ein, im 17. Bundesland der Deutschen auf der wunderschönen Insel Mallorca. Und deswegen fangen wir natürlich auch formal richtig dieses Interview an. Hola Harald, ¿qué tal y qué es tiempo de Mallorca?
Ja, was soll ich sagen? Ich mache mich im Moment hier fit. Bleibt über meinen Geburtstag. Meine Frau hat ja am 26. Januar Geburtstag, ich am 28. Und nutze auch gleichzeitig die Zeit, um mich für die Saison fit zu machen. Die BMW Motorsport wird ja dieses Jahr 50 Jahre alt und da werden einige Veranstaltungen auf dem Programm stehen. Unter anderem werde ich zweimal in USA meine ehemaligen Autos bewegen auf verschiedenen Rennstrecken. Ist noch alles offen. Aber die Veranstalter haben mich schon angefragt, ob ich bereit wäre, rüberzukommen. Das ist im Moment das Programm.
Wenn du jetzt Ende des Monats 78 bist und auf dein Leben zurückblickst, dann kannst du sagen, du hast in deiner Lebensbilanz ein dickes Plus gemacht. Würdest du rückblickend alles nochmal genauso machen?
Ja, also im Moment fällt mir nichts ein, was ich anders machen würde. Ich muss sagen, ich habe viel Glück gehabt im Leben. Alleine meine 9 schweren Unfälle, wo ich bis zu 42 Sekunden im Feuer gesessen habe. Aber ansonsten meinen Werdegang von der Lehre angefangen über meine Motorsportkarriere mit allem, habe ich das alles richtig ausgenutzt. Meine Erfolge, meine Niederlagen, war zu dem Zeitpunkt auch immer ehrlich. Wenn ich Fehler gemacht habe, habe ein Auto weggeschmissen, was ja in meinen ersten Jahren des Öfteren vorkam. Aber dann habe ich gelernt, immer geradlinig zu seinen Fehlern zu stehen. Und deshalb gibt es wahrscheinlich mich heute noch, weil im Klassikbereich fahre ich noch sehr, sehr viel, recht erfolgreich mit Ralf Barth zusammen. Und ja, jetzt warten wir mal ab, was dies Jahr alles noch kommt. Ich freue mich natürlich schon bei der DTM Classic im Rahmen von Gerhard Berger, der die neu gegründet hat, dort mich mit einigen netten Kollegen zu tummeln.
Du lebst mittlerweile, das habe ich ja gerade gesagt, den überwiegenden Teil des Jahres auf Mallorca. Wann haben sich Angelika und du dazu entschieden, auf die Insel zu wechseln und haben sich eure Erwartungen soweit auch erfüllt?
Nein, das ist nicht ganz richtig. Nach wie vor Haus, Steuernummer, alles ist nach wie vor in Essen. Wir fliegen hier ab und zu rüber, vor allen Dingen die Wintermonate. Wenn ich mir dann das graue Ruhrgebiet angucke, dann sind wir teilweise hier. Aber ansonsten bin ich nach wie vor von Essen aus, bereite ich meine Veranstaltungen. Ohne Wenn und Aber. Das mache ich alles von da aus.
Du bist mit 78 immer noch extrem vital. Was tust du, um körperlich und geistig so gut drauf zu sein?
Das habe ich aber auch teilweise meiner lieben Frau Angelika zu verdanken. Einmal Ernährung. Ich bin einer, der sehr gerne gut und deftig isst, manchmal auch ja einen zweiten Teller. Das habe ich ein bisschen abgestellt, um mein Gewicht zu halten. Ich habe mein bestes Gewicht bei 77 Kilo rund, bei 1,72 Größe und mache natürlich sehr, sehr viel Sport. Ich mache dreimal die Woche Pilates. Dann gehe ich mit meinem Hund Emma die Zwischentage laufen und mache noch so ein bisschen Zirkeltraining, um mich rundherum eigentlich fit zu halten. Wie es sich halt gehört. Und der Ecki Schimpf hat ja jetzt einen sehr, sehr großen Bericht über mich geschrieben und hat mich letztes Jahr und davor das Jahr beobachtet, dass ich immer noch in der Lage bin, 40, 45 Minuten innerhalb einer halben oder dreiviertel Sekunde zu fahren, ohne groß abzubauen. Das möchte ich auch beibehalten und für mich ist es ein Riesenspaß für die Quälerei, wenn ich noch zum großen Teil mit den jüngeren Generationen mithalten kann.
Und das ist nach wie vor so, also das hat sich nicht geändert.
Nein, 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 nein. Unser Sport ist ja leider sehr, sehr teuer. Auch der Klassikbereich. Und wenn ich da nicht fit genug bin, dann würde mit Sicherheit nicht die BMW Motorsport oder die Porsche Klassik mir ihre sündhaft teuren Autos anvertrauen, die teilweise rund 2,5 Millionen Euro wert haben mittlerweile. Das ist eine unheimliche Wertschätzung, wo ich auch stolz drauf bin, dass ich diese Boliden in aller Welt noch bewegen darf, schwerpunktmäßig Europa. Das macht mir auch Spaß. Nur die Autos sind sehr, sehr anstrengend zu fahren, von den Lenkkräften her, Pedalkräften, Bremse, Kupplungen, Getriebe. Und da muss man schon fit sein, um mit diesen Boliden, die man ja wirklich anvertraut kriegt, auch an einem Stück und im vernünftigen Zustand, so wie sie mir anvertraut worden sind, die auch wieder zurückzugeben.
Dann achtest du heute schon darauf, dass du die Fahrzeuge auch weitestgehend intakt wieder zurückgibst und nicht so wie in deinen Hochzeiten auch mal das ein oder andere Fahrzeug geschrottet hast?
Ja, da stehe ich auch zu. Wir sind ja viel, sagen wir mal, im Nahkampfbereich gefahren. Wir sind ja teilweise in der DTM früher mit 15, 18 Autos innerhalb einer Sekunde gefahren. Die Werke haben dahinter gestanden, die das alle bezahlt haben. Aber heute mit den Klassikautos sind einmal die Teile rar geworden. Die gibt es nicht mehr an jeder Ecke und kann man nicht mehr aus jedem Regal holen. Und zu anderem sündhaft teuer. Und ich möchte ja gerne mit meinen Originalautos, die ich teilweise aus den 70er-Fahren, aus Falzbeständen oder Vogelsangbeständen heute noch bewegen darf, vernünftig umgehen und im Zweifelsfall geht man da auch mal vom Gas. Also ich würde sagen, wir bewegen die Autos heute, die Klassikautos bei Präsentation mit rund 80%, aber in der neuen DTM-Klassik, wenn die Ampel aus ist, dann wird 100% gefahren, ohne Wenn und Aber. Aber etwas drehzahlschonender fahren und im Zweifelsfall hat der Kollege dich gesehen oder nicht, Fuß vom Gas nehmen, während ich mich ja früher einfach mal angelehnt habe. Wenn nur eine halbe Lücke war, dann ist man reingefahren und da ist man heute halt umsichtiger, vorsichtiger, um auch dem Kollege nicht zu schädigen, weil viele Kollegen, die haben ja ihre eigenen Autos. Ich bin immer noch in der glücklichen Lage, Fahrzeuge anvertraut zu kriegen von Teams und ich möchte die Autos auch gerne im gleichen Zustand auch wieder zurückgeben.
Du gehörst jetzt zu den Fahrern der Tourenwagen Classics und die sind in diesem Jahr oder in der neuen Saison sind sie auch ins Rahmenprogramm der DTM aufgenommen worden. Und da sind Leute wie Christian Danner, wie Klaus Ludwig spielen da, glaube ich, auch noch immer eine Rolle. Ist das jetzt eigentlich, wenn ihr euch trefft, so ein vermeintlich altes Klassentreffen, wo man halt die alten Kollegen trifft? Oder ist da doch noch der sportliche Anreiz, spielt ihr da doch noch die größere Rolle?
Nein, es ist mehr ein gesellschaftlicher Teil. Aber, lieber Ralf, man geht zum Beispiel abends essen oder klönt im Fahrerlager rum in den Bewirtungszelten und unterhält sich hier oder geht abends vielleicht zusammen essen. Aber am nächsten Tag, wenn die Ampel ausgeht oder im Qualifying, da wird natürlich mit gut 95% gefahren, um eine bestmöglichste Startposition zu haben, weil im Mittelfeld rumpelt es doch schon mal das eine oder andere. Und das möchte ich gerne den Teamchefs und mir selber auch ersparen. Ansonsten wird da 40, 45 Minuten oder im Qualifying volles Kanonenrohr gefahren. Da wird mit frischen Reifen gearbeitet, die man versucht, genau in den beiden Runden, wo der Reifen ein sehr hohes Gripniveau hat, die bestmögliche Zeit zu fahren, dass man auch nicht aufgehalten wird von den Kollegen. Und ich muss auch wirklich sagen, auch meine Kollegen rundherum sind alle sehr, sehr umsichtig. 80% fahren ja ihre eigenen Fahrzeuge und die gucken auch in den Spiegel und lassen einen vorbei. Es sind auch Leute wie Chris Nissen, Christian Danner, Klaus Ludwig, Leopold von Bayern, Marc Hessel, wie sie alle heißen. Die beißen natürlich, die sind immer noch sehr, sehr ehrgeizig und beißen noch ganz schön um sich. Das muss ich schon sagen.
In der letzten Konsequenz achtet man dann doch darauf, das Auto einigermaßen unbeschädigt auch ins Ziel zu bringen.
Ja, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, ganz klar. Wenn ich sehe, heute zum Beispiel der Chris Nissen und so hat sich letztes Jahr ein Auto gekauft. Ich sage nur mal ein Beispiel. Unsere M3-Fahrzeuge, die 1987 115.000 Mark plus 11% gekostet haben, die haben heute einen Zeitwert, zum Beispiel mein Auto, was mir der Ralf Bahr anvertraut, zwischen 320 und 350.000 Euro werden die gehandelt. Muss man sich mal vorstellen. Je erfolgreicher so ein Auto ist, natürlich muss man auch viel Geld investieren, um erfolgreich zu sein. Das fängt mit Bremsen an, Getriebe, Revision, Motorlaufzeit, 1.500-2.000 Kilometer muss eine Revision her, je nachdem, mit welchen Drehzahlen man fährt. Da muss ich sagen, nach wie vor ist der Klassiksport sehr, sehr populär, sehr, sehr beliebt bei den Fans auch. In diesem Jahr, die DTM wird, ich schätze mal, mit 22, 24 Autos an Start gehen. Wir werden an Start gehen, locker mit 30, 35 Autos, wovon 20 Autos, 18 Autos sehr, sehr gut und hochkarätig besetzt sind mit ehemaligen DTM-Stars oder aus der Europameisterschaft, egal woher. Auf jeden Fall Werkfahrer, ehemalige.
Kommen wir an den Anfang zurück. Du hast Anfang der 70er mit dem R5 Cup angefangen. Du hast damals dir deinen ersten eigenen Renault gekauft. Wenn man heute so zurückblickt, wie konntest du als junger Fahrer eine solche Herausforderung wie jetzt den R5 Cup finanzieren? Und vor allen Dingen konntest du in der ersten Saison durch die Einnahmen auch die Ausgaben decken?
Nein, das war anders. Ich habe eigentlich in meine gesamte Karriere maximal, wenn überhaupt, 20, 25.000 Mark investiert. Und das war 1973 mit einem Porsche 911T, den ich mir mit einem Kollegen zusammen gekauft habe. Ein Teil von meinem Auto musste ich noch finanzieren. Und mein Vorteil war, dass ich mit dem 911 sehr gut umgehen konnte. Und mein Kollege, der spezialisiert war auf BMW-Fahrzeuge, dem war der Elfer zu aggressiv. Der kam da nicht gut mit klar. Und so hat er mir das Auto alleine überlassen. Und zum Jahresende, im letzten Drittel, kam schon der Esner Rüdiger Pfalz, der damals BMW-Händler, und hat mir einmal seinen BMW 2.8 CS anvertraut und war direkt eine Sekunde, anderthalb schneller als sein damaliger Stammfahrer. Und dann im Rahmen der Essener Motorshow von 73 auf 74, dann kam der Essener Spediteur Heribert Küke im Bildsteinbus zu mir und sagt: Harald, ich habe die ganze Saison schon verfolgt, ich habe viel Spaß gehabt, habe viel zugeguckt, komm morgen in beim Büro, hol dir 15.000 D-Mark ab, kauf dir ein Auto, was du am Jahresende aber zurückgeben musst als Leihgabe, fahr damit und du kriegst von mir noch einen Renntransporter und zum Wochenende zwei Mechaniker gestellt. Und so fing meine Karriere an. Und der Essener Peter Kuhlmann, der hat mir noch direkt einen Sponsor besorgt, und zwar aus Essen, die Firma IFM Elektronik Effektor. Da gab es nochmal 8.000 Mark obendrauf, sodass ich nicht im Zelt schlafen musste. Ich konnte im Hotel schlafen. Ich hatte damals einen Opel Rekord und was weiß ich noch, ein Tausender DKW, wo ich mit zum Rennen gefahren bin. Also ich muss sagen, ich habe einen traumhaft schönen Start gehabt. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass der Rüdiger Pfalz mir während der Saison 74 zweimal seine 3-Liter-BMW CSL anvertraut hat, wo ich sehr erfolgreich mit war. Und dann ist Folgendes passiert. Dann kam der Jochen Nerpasch in Verbindung mit dem Rüdiger Falz und hat mich für 2 Rennen eingeladen in Mexiko und in Elkhart Lake in den USA als Testrennen. Und ja, das war die Fahrkarte zum Werksvertrag. So fing meine Karriere an. Aber ich selber habe, wenn überhaupt, 20.000, 25.000 Mark investiert. Wobei ich muss wieder zurückrechnen. Ich habe das Auto anschließend, da haben wir den für 30.000 oder 35.000 Mark verkauft. Die Hälfte ging wieder, war mein Eigentum. Also wenn man alles richtig sieht, ja, lass mich vielleicht 15.000, 20.000 Mark investiert haben. Das war alles, was ich in die Karriere Harald Groß investiert habe. Außer meinen unbändigen Siegeswillen und ja, manchmal meine ein bisschen verrückte Fahrweise.
Wenn heute sich jemand entschließt, in einen Markenpokal als Rookie einzusteigen,
ja,
welchen Rat würdest du ihm mit all deiner Erfahrung der letzten Jahrzehnte geben, was er tun soll?
Also je nachdem, wo die Leute herkommen, wenn die aus dem Kartsport kommen oder so, eine sehr gute Basis ist heute die M4-Fahrzeuge, zum Beispiel am Nürburgring bei der Langstrecke auf einem etwas preisgünstigen Auto zu fahren, auf einem seriennahen Auto. Pokale haben wir ja nicht mehr. Der Audi TT Cup, der Scirocco Cup, da ist ja alles ausgestorben. Aber Preis-Leistungs- und überhaupt mit der Konkurrenz mitzukommen, würde ich maximal ein GT4-Fahrzeug fahren. GT3 wird schon zu teuer. Und damit erstmal fahren. Oder zum Beispiel der BMW M2 Cup, der für die Junioren auch sehr interessant ist. Das Auto wird eingesetzt mit einer Agentur von BMW aus. Das sind 16, 18, 20 gleiche Autos. Und wenn ich mich da durchsetze, im ersten Jahr nicht, aber im zweiten Jahr, dann bin ich auch für was Höheres berufen. Dann kann ich vielleicht in die GT4 mal reingehen. Aber dann reden wir schon wieder pro Auto von anteilmäßig 300.000, 400.000 Euro. Je nachdem, in welcher Kategorie ich fahre. Die Autos gibt es ja weltweit.
Rüdiger Falz hat mal über dich gesagt, der Harald war der erste Fahrer, der bei mir nichts fürs Fahren bezahlen musste. Dafür hat er jede Menge Fahrzeuge geschrottet.
Ja, das stimmt.
Gab es auch öfter mal eine klare Ansage vom Falz an dich?
Ja, auch. Wobei, der Rüdiger Falz war ja werksunterstützt. Und als ich mit Jochen Nerpasch zusammen und BMW meinen ersten Werksvertrag im Oktober 1974 unterschrieben habe, habe ich damals verdient 2.500 D-Mark plus Steuer, 500 D-Mark Reisekostenpauschale und ein Dienstfahrzeug. Damals ein 3er BMW oder ein 5er, weiß ich nicht, die Autos haben pausenlos gewechselt. Damit fing das meine Karriere an, praktisch 1975. Dann habe ich ja direkt am Nürburgring das Auftaktrennen zur deutschen Rundstreckenmeisterschaft gewonnen vor Ludwig, Hesemanns und alles, was damals Rang und Namen hatte. Habe mich dann das ganze Jahr über durchgezogen, habe dann aber auch 2 schwere Unfälle gebaut. Ich weiß ja, beim 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring habe ich mich im Abschlusstraining überschlagen. Hatte auch so durch meine ruppige Fahrweise nicht nur Freunde im Fahrerlager, aber Gott sei Dank habe ich dann die Kurve gekriegt im letzten Drittel des Jahres. Wir reden jetzt hier von 1975. Und dann aufgrund der Erfolge und Grundschnelligkeit durfte ich dann mit nach Südafrika fahren und mit dem Jody Scheckter damals das 12-Stunden-Rennen bestreiten, was ich dann auch gewonnen habe.
Du warst damals nicht nur als Rennfahrer unterwegs, du hast auch viel in der Entwicklung für BMW gearbeitet.
Ja, das war ja zum Beispiel die gestandenen Rennfahrer, die BMW damals unter Vertrag hatte. Die waren ja teilweise in der Formel 1 engagiert, in der Formel 2, im Tourenwagen. Und ich war immer derjenige, ich hatte ja Zeit und habe mich immer freiwillig gemeldet oder eingetragen, wenn in Vallelunga, in Monza oder egal wo am Nürburgring Weiterentwicklung war, Test- und Entwicklungsfahrten, habe ich mich gemeldet. Damals gab es 500 D-Mark. Die 500 Mark haben mich aber gar nicht interessiert. Ich hätte es auch umsonst gemacht, nur für Reisekosten, aber alleine immer mit den Ingenieuren zu arbeiten. Ich kann mich erinnern, die Gruppe 5 Weiterentwicklung für den 3-Liter CFL in Südfrankreich, in Paul Ricard. Wir waren 10 Tage da, haben Aerodynamik-Test gemacht. Und heute war ich 3/4 schneller Morgen haben die Ingenieure am Auto rumgebaut, mit Aerodynamikteilen, mit Fahrgestellteilen, ab den gleichen Speed gehabt, aber war 3, 4 Zehntel langsamer. Aber ich hatte nicht so das Gefühl im Hintern, wie der Stuck zum Beispiel, der war sehr empfindlich. Der hat sich mehr so im Grenzbereich, in der Rutschgrenze vom Auto bewegt. Und er konnte sehr, sehr gut Analyse machen, was ich noch nicht so konnte. Und dann habe ich natürlich meine Ingenieure und die Techniker über Reifen gefragt, warum war das so, warum war das dies? Ich habe an dem gleichen Bremspunkt gebremst, habe dies gemacht, das gemacht, die gleiche Enddrehzahl, aber ich habe 3, 4 Zehntel verloren. Und dann haben mich manche Ingenieure schlau gemacht. Aber als ich dann Stuck, Ronnie Peterson und Co. auf den ihre Ebene gefahren bin, dann haben sie zu mir ehrlicherweise gesagt, groß, jetzt musst du deinen Weg selber gehen, jetzt wirst du uns langsam gefährlich. Meine Stärke war, abends mal ein Bier auszugeben, nochmal den Reifentechniker oder aber die Fahrwerksingenieure zu löchern und zu fragen, warum, weshalb. Weil ich war ja blauäugig, ich hatte ja nicht viel Ahnung. Einzige, was ich hatte, mein großes Plus war meine sehr gute Grundschnelligkeit und meine unheimlich hohe Risikobereitschaft im Regen wie im Trocknen. Deshalb habe ich auch ab und zu mein Auto weggeworfen, bis ich meinen grenzenlosen Einsatzwillen in vernünftige Bahnen gelenkt habe. Und dann war ich auch sehr erfolgreich, auch in der Langstrecke.
Es war ja auch damals zum großen Teil so, dass du Entwicklung gemacht hast. Gab es denn da auch irgendwelche Innovation, die du mit angestoßen hast, die dann hinter in die Serie gegangen sind?
Im Anfang noch nicht, dafür war ich zu grün. Aber was ich machen konnte, ich konnte sehr detaillierte Angaben machen, zum Beispiel, wenn ich andere Aerodynamikteile am Auto kriegte oder ich habe ein bisschen mehr Übersteuern gehabt oder Untersteuern oder wir haben andere Federn und Dämpfereinstellungen probiert. Da hat mir zum Beispiel die Firma Bilstein mit den Technikern sehr geholfen, Federdämpferkennungen umstellen, Stabi-Einstellungen. Bei denen habe ich auch viel gelernt. Ich war zum Beispiel ein Typ, der auch gerne im Fahrerlager nach den Mädels geguckt hat und nicht so stark nach Feierabend mich um mein Auto gekümmert hat. Aber die ersten Jahre war ich sehr wissbegierig und habe abends lieber mit meinen Mechanikern zusammen gegessen und gefragt, ob man nach einer Theke eine Runde Bier ausgegeben. Warum, weshalb, wieso? Und ich kann sagen, ich habe von allem immer nur das Beste gekriegt, auch von Weiterentwicklungen. Also ich war auch in der Richtung sehr, sehr engagiert. Bin auch abends lange im Fahrerlager geblieben, wenn die mein Autos repariert haben, wenn ich im Qualifying oder so mal übertrieben habe, hab ein Auto weggeworfen, habe den abends Essen geholt und so. Und das haben die einfach honoriert. Und mit zunehmenden Erfolgen habe ich dann natürlich meinen Ingenieur gehabt und so. Wir haben dann anschließend abends ein Meeting gehabt und dann habe ich gesagt, braucht ihr mich noch oder ist alles in Ordnung? Und es war natürlich toll für junge Leute, in den verschiedensten Ländern zu fahren, Spaß zu haben, überall mehr oder weniger einen roten Teppich ausgelegt zu kriegen. Also wir Rennfahrer, das war schon für damalige Verhältnisse, wir waren schon gut privilegiert.
Du hast hauptsächlich zweimal angefahren, BMW und Porsche.
Ja.
Wie kamst du zu den beiden Marken?
Über Angebote. Das Problem war, in den 70er Jahren war ich fast nur für BMW unterwegs gewesen. Und dann war bei BMW Ende der 70er Jahre von einer Modellwechsel und Vielfalt. Es war Dreier Coupé damals ist ausgelaufen, war nicht mehr konkurrenzfähig. Und dann habe ich ein Angebot gehabt von Porsche, damals von dem Georg Loos in Le Mans zu fahren, weil ich vorher ja mit BMW auch schon zweimal in Le Mans war, einmal Zweiter geworden bin, einmal Fünfter geworden bin und bin dann auf dem Porsche 935, habe ich eine sehr gute Figur abgegeben auf Anhieb. Und bin dann anschließend zu dem Dieter Schornstein gewechselt, was ein werksunterstütztes, sehr gutes Privatteam war. Mit dem bin ich ja auch Vize-Weltmeister geworden. Leider habe ich die Weltmeisterschaft verloren
Um
wegen
drei
einer defekten
Punkte.
Zündkerze. Ja, wegen 3 Punkte. Und muss aber sagen, ich habe mir die Punkte zusammengefahren bei meinem Essener Freund Alvin Springer, Andy All Racing. Für den bin ich viel in den USA gefahren, speziell die Rennen, die zur Weltmeisterschaft zählten. Habe so überall meine Punkte zusammengeholt und bin dann nach, ja leider ja, 81 nach Brands Hatch gegangen. Habe den Walter Röhrl als Co-Pilot gekriegt. Also die Rennen vorher schon für 3, 4 Rennen, Werksmotor, Werksgetriebe, Ingenieure, weil die wollten mich unbedingt zum Weltmeister machen. Ja, und dann wegen so einer Dreckszündkerze habe ich leider dann die Weltmeisterschaft verloren. 6 Minuten außerplanmäßig im Boxenstopp. Oh, da weiß ich noch, da habe ich bitterlich geweint. Das war sehr, sehr traurig für mich. Aber gut, so ist es. Da muss man mit leben. Und um deine Frage jetzt nochmal komplett zu beantworten, ich habe ja in meinem ganzen Leben nur einmal einen Manager gehabt mit Christian Danner, Stuck Poldi und meine Wenigkeit, der uns auch über Jahre sehr gut mit Partnern und Sponsoren versorgt hat. Aber ansonsten habe ich mein ganzes Leben selbstbestimmt, habe alle meine Verträge selber gemacht, weil die 20, 25% Vermittlungsprovision, die konnte ich mir selber in die Tasche stecken. Also da war ich ausgeschlafen und pfiffig genug, mir alle Verträge selber zu gestalten. Wenn ich mal nicht ganz klar kam, dann bin ich zu einem befreundeten Anwalt hingegangen, habe ihm die vorgelegt und haben das gesagt, speziell die Werksverträge von BMW und auch von Porsche, die waren teilweise ein bisschen knifflig. Und da hatte ich nicht bei der Wortwahl so das richtige Gefühl, ob das alles richtig war. Aber unterm Strich habe ich alles richtig gemacht. Und die 20, 25%, die damals schon bezahlt wurden, die habe ich mir selber in die Tasche gesteckt.
1983, 2 Jahre nach dem Verlust der Meisterschaft mit dem Porsche, hast dann aber doch die deutsche Rennsport-Trophäe geholt, und zwar mit dem BMW M1. Das war dann die Genugtuung für 81?
Ja, unter anderem. Also ich muss ja sagen, ich war dann irgendwann schon eine etablierte Größe im Langstreckensport mit Porsche. Dann bin ich zu BMW zurückgegangen, die mir in Verbindung mit der Firma Vogelsang aus Recklinghausen ein gutes Angebot gemacht haben. Bin dann mit dem M1, ich glaube, von 10 Rennen habe ich 7 gewonnen. Einmal haben sie mich disqualifiziert wegen zu ruppiger Fahrweise. Ich fuhr aber schon, ich hatte schon eine gelbe Karte, muss ich sagen. Musste ich mal ein Rennen aussetzen und bin aber trotzdem dann mit 6 Rennen und 4 zweiten Plätzen, glaube ich, oder 3 zweiten Plätzen, inklusive einer Disqualifikation, Meister geworden auf dem M1. Und dann ging die Erfolgsstory mit der Firma Vogelsang weiter, 74 DRM 635. Dann mit der Firma Obermeier zusammen 1985. Da hatten wir auf einmal nur noch 150.000, 170.000 Mark. Bin dann auch, jetzt weiß ich nicht genau, Zweiter oder Dritter in der Meisterschaft geworden. War auch sehr engagiert und auch der Firma Obermeier muss ich ein Dankeschön sagen, die mit reduziertem Sponsoring mir ein tolles Auto hingestellt haben. Ich habe sogar, glaube ich, zwei oder dreimal gewonnen. Und 76 war wieder so ein Durchhänger bei BMW mit dem 635, der war dann nicht mehr konkurrenzfähig. Habe ich ein ganz, ganz tolles Angebot gekriegt von der Firma Wolf in Verbindung mit Ford, einen werksunterstützten Ford Sierra 1986 zu fahren. Was wirtschaftlich ein sehr, sehr gutes Jahr für mich war, aber erfolgsmäßig eine Katastrophe. Das war damals mit dem Ford XR4 Ti. Das Auto war brandschnell, aber war nicht ausgereift. Und ich glaube, von 18 Starts in der DTM und in Tourenwagen Europapokal bin ich, glaube ich, 11 oder 12 Mal ausgeschieden. Also das war ein sehr schwaches Jahr. Gut, dann Gott sei Dank habe ich aber nur einen Einjahresvertrag unterschrieben mit Option im beiderseitigen Einverständnis. Und das war Gott sei Dank so. Dann ist im Herbst, im Oktober, BMW auf mich zugekommen und hat mich nach meiner Vertragssituation erkundigt. Da habe ich gesagt, nee, ich bin frei nach wie vor. Und dann hat man mich mit in das Entwicklungsprogramm des M3 mit eingebunden, war da auch sehr, sehr fleißig und die Konsequenz war endlich, als es losging in Hockenheim vor 110.000 Zuschauer, habe ich mit dem BMW M3 87 das allererste Rennen gewonnen. Mit BMW das Auftaktrennen. Das war natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Im zweiten Rennen bin ich Dritter geworden und dann mit der Firma Vogelsang zusammen, das war ja alles werksunterstützt und muss ich sagen, von Pirelli her nur damals die besten Reifen. Da waren alleine 4 oder 5 Reifenfirmen waren ja damals mit im Geschäft, was die Konkurrenz alle fuhr. Und dann ging Schnitzer, Ford, Ludwig, Co., Hane, wie sie alle geheißen haben, Chris Nissen, boah, das war schon Kaliber. Ich weiß, in Hockenheim waren wir damals mit 42 Autos am Start, mit Cecotto und Co. und alles. Die Mercedes kamen da damals mit AMG, also das war schon eine große Nummer.
1995 bist du dann im zarten Alter von 51 Jahren nochmal Porsche Carrera Cup Sieger geworden. War das auch eine echte Genugtuung?
Ja, vor allen Dingen, da fällt mir eine schöne Geschichte ein. 1995 hatte ich einen super BMW-Werksvertrag für ausgesuchte Langstreckenrennen, Tourenwagen-Europameisterschaft plus 24-Stunden-Rennen und hatte eine Freigabe, nach wie vor Porsche zu fahren. Aber jetzt kommt es. Mit dem Jörg Müller zusammen beim BMW-Team Evert, wir hatten materiell super Voraussetzungen, was das Auto betrifft. Aber vom Reifen her waren wir echt benachteiligt, 1 bis 1,5 Sekunden. Nur diese Reifenfirma war damals in der Erstausstattung bei den Dreier dabei, die auch viel Geld bezahlt haben in der Grundausstattung bei BMW. Und um dem Jörg Müller den Hintern zu retten, das war damals mein Junior, der Firma Isert und Nier, sind sie dann heimlich hergegangen, sind privat testen gegangen, haben andere Reifen gefahren und das Auto, Jörg Müller und meine Wenigkeit, waren voll konkurrenzfähig. Nur durften wir diese Reifen nicht fahren, weil maßgeblich die Reifenfirmen auch Sponsoring betrieben haben. Und so haben wir, ja, sage ich mehr oder weniger, die Arschkarte gezogen und sind im Mittelfeld rumgefahren. Und dann passierte Folgendes. Isert, Jörg Müller und meiner Wenigkeit den Hintern zu retten, haben wir dann einen offiziellen Testtag in Salzburg gemacht, vergesse ich nie. Dann haben wir verschiedene Reifenfabrikate gefahren und da war ich 13 noch schneller als der T-Super und nur der Johnny Cecotto war 1/10 schneller als ich. Und da habe ich mich fahrerisch stark rehabilitiert. Vor allen Dingen, das Ganze ist von mir ausgegangen, weil ich meine Klappe aufgerissen habe und habe gesagt, wenn einer auf meinem Auto, egal auf welchem Reifen, mehr als 3/10 schneller ist als ich, könnte dritte und vierte Gehalt behalten. Ja, letztendlich hat man dann auf mein Auto verschiedene Fahrer gesetzt, wie Super, Brabham und wie sie damals alle geheißen haben. Und ich bin mit dem Carrera Cup Meister geworden. Geld habe ich nach wie vor, die beiden letzten Raten habe ich großzügigerweise von BMW überwiesen gekriegt und habe da ein bisschen Marketingarbeit gemacht und habe noch 2 Rennen irgendwo in der Welt gefahren, weiß ich im Moment gar nicht mehr, wo ich gewesen bin. Und damit war das in Ordnung. Das war die große Genugtuung, mit dem Porsche Meister zu werden und nur aufgrund der Reifensituation so hinterhergefahren zu sein. Ganz, ganz schlimm. Und dann wird man ja auch schnell abgestempelt. Ja, der Alte, der bringt auch nichts mehr mit seinem Junior und so. Der Vorteil war noch, dass ich 95 in Daytona auf Treppchen gefahren bin. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich Zweiter oder Dritter geworden bin. Also nach wie vor, die Leistung von dem Alten Groß war nach wie vor in Ordnung. Sonst hätte BMW mir keinen Werksvertrag für 95 gegeben. Und das war der letzte Vertrag, den habe ich extra behalten, den hat der Paul Rosche unterschrieben am Frankfurter Flughafen, bevor ich dann nach Daytona geflogen bin. Und da bin ich ganz, ganz stolz drauf, auch im fortgeschrittenen Alter immer noch mich mit BMW engagieren zu dürfen.
Du hast in mehr als 15 Rennserien rund um die Welt gefahren. Worin lagen die Unterschiede der Rennen für dich, in, sagen wir mal, als Fahrer in Deutschland, in den USA oder in Japan?
In Japan, die 5 Jahre, das waren tolle Jahre. Das einzige Stressige waren immer die 9 Stunden Zeitunterschied, genau wie mit Kalifornien. Die viele Fliegerei, heute hier, morgen da, übermorgen da. Aber ansonsten, du musst in jeder Rennserie ob es in Japan ist, ob es in Europa ist, egal wo, oder Deutschland ist bei den unterschiedlichsten Rennserien, überall deine Top-Leistung bringen, weil du wirst dran gemessen von deinen Kollegen. Und glaub mal, Geschenke gibt es nirgendwo. Sonst hätte es mich nie so lange gegeben, nach wie vor. Aber sonst die Rennserie natürlich, wenn du USA fährst zum Beispiel, du hast tolle Staaten, tolle Rennstrecken, die damals natürlich nicht so sicher waren wie der europäische Standard. Aber da musst du mit leben. Überall, du darfst nicht vergessen, es waren überall zum Beispiel Japan hochdotierte Verträge. Und wenn du irgendwelche Schwachstellen gezeigt hast, ob im Regen oder im Trocknen, der Japaner ist ja eigentlich ein sehr eiskalter Mensch, wurdest du aussortiert und schon der nächste war da. Hinter jeder Autotür standen drei Fahrer, die nur mit der Hufe geschart haben und haben auf Schwachstellen gewartet von dir als Fahrer, um dann einzusteigen. In Deutschland kriegst du nochmal die eine oder andere Chance. Aber in der Richtung war der Japaner damals eiskalt. Die haben zwar sehr, sehr gut bezahlt, aber bei denen zählte nur die reine Leistung. Alles andere war denen scheißegal.
Du hast im Laufe deiner Karriere fast 60 24-Stunden-Rennen gefahren.
61 habe ich gefahren. Definitiv, ja. 61, 24 Stunden Rennen. Und das letzte habe ich gewonnen. Auf dem BMW Werkswagen. 2015.
Da warst du auch schon deutlich über 17.
Ja, da kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen. Geht Telefon, BMW Motorsport, schönen guten Tag. Ich rufe im Auftrag der BMW Motorsport an, Abteilung XY, ob ich bereit wäre und Lust hätte, die diesjährigen 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zu fahren. Da habe ich erst gedacht, hör mal, ist hier irgendwo versteckte Kamera oder irgendwas. Ich habe mich dann rückversichert. Die Verantwortliche, das war die Sekretärin, die verantwortlichen Leute waren damals alle in USA in Sebring zum 12-Stunden-Rennen. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, habe dann drüben angerufen. Ich sage mal, was ist da dran? So und so und so und so. Nein, wir meinen das ernst. Wir haben mit 8 Mann am Tisch gesessen und 7 Mann, die dich alle kennen und dein Werdegang und was du alles bisher gemacht hast. Wir möchten dich gerne auf unser Presseauto setzen, hin und her. Ja, habe ich gesagt, okay, dann haben wir Testfahrten gemacht, alles drum und dran. Da muss ich sagen, in der allerletzten halben Stunde, ich hatte immer so eine Minute, anderthalb Minute Vorsprung, knapp eine Minute. Und muss man sich mal vorstellen, wir haben 24 Stunden Rennen. Wir hatten, glaube ich, 24 oder 26 Autos in der Klasse. Dann habe ich den Entschluss gefasst während des Rennens, wenn ich das Rennen nach Hause fahre, ich wusste, mein Auto kommt ins Museum. Da waren keine Sponsoren drauf, da war so eine ganz spezielle Lackierung und oder Beklebung. Und dann hörst du mit dem offiziellen Teil des Motorsports auf. Du machst dann nur noch Spaßveranstaltungen. Und somit habe ich dann das Rennen gewonnen, definitiv. Und was ich nicht wusste, BMW hat organisiert, die Porsche-Leute, da habe ich wirklich geweint. Bei der Zieldurchfahrt, als ich ins Parc Fermé kam, vor der Siegerehrung, kamen alle Leute an. Ich war natürlich auch überwältigt, weil ich morgens früh, ich war auch total kaputt, einen Doppelstint gefahren habe von 19 Runden am Stück bei widrigen Umständen, Regen, trocken, Regen, nass, also katastrophale Verhältnisse. Und vor allen Dingen, was für Harald Groß untypisch war, nicht ein Kratzen, nicht eine Beule im Auto. Auto steht heute noch so im Museum. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, das Professionelle ist Ende aus Feierabend. Der Klassikbereich ist in Ordnung, das mache ich auch so weiter. Und dann habe ich ja wunderschöne Jahre mit dem Alpecin Mini gefahren, mit dem Markus Oesreich zusammen, mit dem Friedrich von Bohlen, mit der Firma Schirra. Das waren auch 4, 4,5 wunderschöne Jahre, wo ich nicht ein einziges Rennen vermissen wollte.
Du hast in deiner Karriere jede Menge Unfälle gehabt, sogar 9-mal Unfall mit Feuer.
Ja, richtig, ja.
Gab es da schon Momente, wo du daran gezweifelt hast, ob die Entscheidung für den Profi-Rennsport richtig gewesen ist, oder gab es die überhaupt nicht? War das einfach nur Teil des Engagements?
Nee, überhaupt nicht. Garantiert. Ich habe immer nur gesehen, wenn ich ausgestiegen bin, dass ich alles bewegen kann, Arme, Beine, keine großen Verletzungen, mal ein bisschen Lungenverätzung durch den Rauch und die Abgase, die ich da geschluckt habe. Aber ansonsten, nein, nein, ich habe mich am liebsten nach den Unfällen ins Reserveauto gesetzt, wenn der Arzt ein Okay gegeben hat, dass ich weiterfahren konnte. Oder wenn es nicht bei den Langstrecken war, damals gab es ja überall noch Reserveautos, dann abgewartet, nächste Woche Woche direkt wieder ins Auto rein und weitergefahren. Gar nicht lange zur Ruhe kommen, um das zu verdrängen und nicht lange erst überlegen. Nee, da, also die Gedanken habe ich nie gehabt. Ich weiß noch, als ich in Le Mans 1981 so schwer verunglückt bin, die Fernsehbilder überall um die Welt gingen und ich habe da bei über 370, über 40 Sekunden im Feuer gesessen. Da hat der Jochen Maas mich übrigens aus dem Auto gezogen mit dem Edgar Dören. Die waren als Erster mit an der Unfallstelle. Und da sagt meine Mutter, weil es lief abends im Sportstudio, ja Junge, jetzt machst du da aber erstmal ein paar Rennpause. Ich sage, nein Mutti, wenn ich kann, nächste Woche geht direkt weiter. Ich habe mich auch in Le Mans anschließend direkt in Reserveauto gesetzt, nur bin ich dann disqualifiziert worden, weil die Grundvoraussetzung ist, wenn du in Le Mans verunglückst und das Rennen wird mit roter Flagge abgebrochen, musst du als Erstes zum Rennarzt. Und der schickt dich komplett durch und erteilt dir dann die Freigabe, okay, du kannst weiterfahren oder auch nicht. Da ich nicht wusste vom Reserveauto, welche Startnummer da drauf war, bin ich weitergefahren, habe die schwarze Flagge ignoriert und damit war ich dann komplett disqualifiziert für dieses Wochenende. Nee, ich habe mich direkt wieder reingesetzt und bin weitergefahren. Am Nürburgring auch. Ich hatte ja gute 20 Unfälle in meinem Leben, die aber alle mehr oder weniger glücklich ausgegangen sind, weil bei mir, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber glücklicher Aufprallwinkel hatte, wo ich nicht so stumpf eingeschlagen bin und die Gehzahl nicht so hoch war. Sondern zum Beispiel in Le Mans, ich bin fast 400 Meter weit geflogen, rechts und links, und habe so Geschwindigkeit abgebaut. Gut, ich habe schon hier ein bisschen Nackenschmerzen und Rückenschmerzen oder von den Gurten im Schulterbereich ein paar blaue Flecken. Aber insgesamt habe ich eigentlich die Unfälle alle sehr gut weggesteckt. Ich glaube, man härtet aber auch ab damit oder sieht nicht mehr die Gefahr so groß. Andere, die haben schon eine Riesenangst, wenn sie mal mit 80 oder 100 Stundenkilometer abflogen. Oder ich weiß ja nicht, wie oft ich mich überschlagen habe. Die Unfälle, die zähle ich ja fast gar nicht. Durch Reifenschäden, Felgenbrüche. Ich habe sicherlich viele eigene Fehler gemacht, wo ich abgeflogen bin. Aber damals war die Technik noch nicht so weit. Wir waren ja auch als Test- und Werksfahrer oder Entwicklungsfahrer. Man hat uns einfach auf die Strecke gejagt und hat geguckt, mal gucken, was da passiert. Und die Reifengeneration zum Beispiel, immer andere Reifenmischung, da ist mal Reifen geplatzt, da ist dies geplatzt. Ja, so sind halt die Unfälle entstanden. Ne? Also ich würde sagen, 50% eigene Fehler, 50% technische Gebrechen. In Le Mans ist ja auch bei 370 hinten links ein Reifen geplatzt. Da bist du dann Passagier, ne? Das ist halt so. Aber die Aufprallwinkel waren günstig. Ich hätte ja auch stumpf irgendwo einschlagen können. Wie mein Kollege Stefan Bellos. Der ist ja bei 230 in der Eau Rouge mit meinem Auto links unten eingeschlagen, aber von weit über 200 auf 0 zum Stehen gekommen. Und ich habe rechts und links immer Geschwindigkeit abgebaut. Das war in den meisten Unfällen der Fall. Oder auch die zahlreichen Überschläge, die ich hatte, das hast du nachher gar nicht mehr so wahrgenommen, weil du bist ausgestiegen, hast dich geschüttelt, bist du schon mal ein oder andere Mal in eine verkehrte Richtung gelaufen, weil du die Orientierung verloren hast. Aber ansonsten war alles soweit in Ordnung. Das hört sich jetzt für einen Normalverbraucher bescheuert an, aber man härtet auch ab mit der Zeit.
In einem unserer letzten Gespräche, das wir vor mehr als einem Jahrzehnt geführt haben, hast du mich angerufen und da war gerade Uli Richter beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring tödlich verunglückt. Und ich habe damals mitbekommen in unserem Gespräch, wie nahe dir das gegangen ist. Du hast gerade Stefan Bellof erwähnt, klar, das war einer der Kollegen, die du verloren hast. Du hast aber im Laufe der Jahre eine Menge guter Kollegen auch auf den Kursen verloren.
Glaubst, ja, alleine... Entschuldige, ich unterbreche, ja. Alleine 18, hier ist 18 Kollegen. Da zählte aber, glaube ich, der Uli Richter noch gar nicht dazu. Das war gewesen so bis fast 2000 rum. Und der Uli Richter ist verunglückt 2001, 2002. Da war ich mit der V8 Star am Lausitzring. Und da kommt der Alfred Heger plötzlich zu mir hin und sagt, du, der Uli Richter ist am Nürburgring in einem Mantai-Porsche tödlich verunglückt. Sehr, sehr guter Wegbegleiter und Kollege, gegen den ich auch viel gefahren bin. Wir sind nie zusammen in einem Auto gefahren, aber viel gegeneinander, ob in Daytona und hier bei Langstreckenrennspezial am Nürburgring oder so. Ich habe ihn nur als guten Kollege und als sehr, sehr schnellen, umsichtigen Privatfahrer in Erinnerung.
Glaubst du an einen Schutzengel, der in jedem deiner Rennen in deinem Cockpit Platz genommen hat?
Ja, Schutz, wie soll ich die Frage beantworten? Ich habe einfach viel Glück im Leben gehabt. Ich habe Kollegen gehabt, die bei weitaus niedrigen Geschwindigkeiten verunfallt sind, weil der Aufprallwinkel nicht stimmte oder weil nicht sofort Rettungsleute da waren, die ihn aus dem brennenden Wachs gerettet haben. Bei meinen Unfällen, die ich hatte, hatte ich sehr viel Glück dabei. Ob das der Schutzengel war oder so, ja, gehe ich mal von aus. Sonst wäre ich ja heute nicht mehr hier und könnte mit dir telefonieren. Ich habe ja, wie eingangs gesagt, sehr viel Glück im Leben gehabt für eigentlich alles, was ich gemacht habe. Das war so. Ich war auch einer im Beruf, der sehr grenzwertig immer unterwegs war, ob im Regen, im Trocknen. Eigentlich das Wort Angst habe ich eigentlich nicht gekannt. Ich war eigentlich immer ein Draufgänger in allen Bereichen. Nur der Nachteil war, wenn ich mal die Kontrolle von einem Auto verloren habe durch Aquaplaning oder sonst irgendwas, dann bin ich natürlich auch immer weit geflogen oder dann das ein oder andere Auto zerstört. Aber bis dahin war ich meist flott unterwegs, so sage ich das mal.
Kommen wir auf ein anderes Thema. Du hast zunächst in Essen ein Taxiunternehmen gehabt und ab 1977 kam dann ein Geschäftszweig dazu, der dir bis heute nachhängt. Das Park Familie war dein Nachtclub. 12 Jahre bis 89. Hast du den gehabt? Du hast,
Dezember 89, ja genau. Ja.
Du hast oft erzählt, die Idee sei dir auf Besuchen, wenn du aus den USA zurückgeflogen bist, dann hast du noch 2 oder 3 Tage Spaß in Manhattan gemacht und da ist dir die Idee gekommen. Wie kam es zu der Umsetzung und warst du mit der Umsetzung dann zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz einfach, ich bin, als ich in den 70er Jahren, in den ersten Jahren viel in Amerika gefahren bin, bin ich auf jeden Fall immer nach New York geflogen, Zwischenstation. Und habe mich dann 2, 3 Tage in Manhattan rumgetrieben, habe natürlich auch die Nachtclubs besucht und alles. Und da ist mir aufgefallen, in verschiedenen Nachtclubs, dass viel die Mädels an den Poolstangen getanzt haben. Hatten die Dollarsteine am Strumpfband und mit dem Whirlpool, weil ich ja in Europa, in Deutschland alles gar nicht kannte. Und daraufhin habe ich beschlossen, für meinen weiteren Lebensweg, wenn die Motorsportkarriere mal zu Ende geht, ein zweites Standbein zu machen. Und dann habe ich einen Kollegen gehabt, der sehr gute Ideen hatte, haben dann in Essen, Rüttenscheid, ein tolles Lokal mit Dachkonzession gekauft, haben das umgebaut und haben dann meine Ideen verwirklicht. Und so habe ich dann den ersten Laden, Park Fermé haben wir ihn genannt, geschlossener Raum. So fing das Geschäft dann 78 an. 77 habe ich die Idee gehabt, 78 im Oktober aufgemacht. Und ich muss sagen, der Laden war hervorragend, ohne Wenn und Aber. Da haben sich Leute aus aller Welt die Klinke in die Hand gegeben, speziell zu Motorshows oder zu anderen großen Messen in Essen. Ich muss sagen, war alles wunderbar. Ganz, ganz tolle 12 Jahre.
1989 hast du den Club dann verkauft?
Da ist Folgendes passiert. Wir hatten also die Konkurrenz, wurde langsam größer. Dann hat man mir in Essen bei 2 Läden, einer war fix und fertig, der eine war gerade im Umbau, Feuer gelegt, habe dann aber um den Behörden, der Kripo, den Versicherungen und alle mit einer 100%ig weißen Weste dazustehen. Du weißt, wie das im Rotlichtmilieu ist, läuft ein Laden schlecht oder was, lässt einen zündeln oder so. Aber ich wollte den Behörden ganz klar aufzeigen und versuchen oder mit denen zu kooperieren und die Hintermänner finden, die die Läden angesteckt haben. Und das ist mir auch gelungen. Ich bin mal direkt hingegangen, habe nicht gekleckert, habe mal direkt 40.000 Mark Belohnung ausgesetzt und dann tröpfelte so langsam rechts und links die Information rüber, die ich dann an die Polizei weitergeleitet habe. Und siehe da, die liebe Konkurrenz war es, die es auch dann selber nicht waren. Und dann bei dem anderen Laden ein bisschen glücklicher Zufall. Aber ich habe es alle gekriegt, um auch, wie gesagt, den Versicherungen, Behörden, allen da blitzsauber dazustehen und nicht irgendeinen Makel mit mir rumschleppen, dass ich das möglicherweise selber gemacht habe. Du kommst ja schnell in so eine Schublade rein, gerade in dem Milieu. Und das wollte ich unbedingt ausschließen. Du kannst nicht jede Woche in der Zeitung stehen und dann hast du so einen Makel hin. Und weil es ja zweimal wirklich heftig gebrannt hat, ne? Dreimal sogar, eigentlich dreimal. Beim dritten Mal konnten wir aber Gott sei Dank kurz im Keim erstecken.
Du hast den Club 89 verkauft und dann ist der relativ zügig auch verschwunden. War der Club insgesamt zu sehr mit deinem Namen verwoben? Konnte der Nachfolger gar nichts daraus holen?
Also ich habe den Laden einen Kollegen von mir verkauft, was noch dazu kam, in den 88, 90er Jahren durch die AIDS-Wellen, was damals alles pressemäßig sich hochgeschaukelt hat, waren die Geschäfte weniger, die Mädels waren unzufriedener, die Grundkosten liefen alle weiter. Dann habe ich mit meinem Partner unterhalten. Ich sage, mir geht es eigentlich wirtschaftlich gut, aber eigentlich ist hier nur für einen Platz. Willst du den Laden haben oder soll ich ihn alleine machen, hin und her? Und so haben wir es dann gemacht, dass ich dann Ende 89, ich war ja drei Jahre, habe ich in Japan gefahren oder vier Jahre zu dem Zeitpunkt, bin dann Ende 89 aus Japan zurückgekommen, habe dann den Laden verkauft an meinen Partner, habe dann 90 bei Obermeier angefangen, habe Weltmeisterschaft gefahren, wo ich auch dann meine liebe Angelika näher kennengelernt habe. Eigentlich alles richtig gemacht, weil die Konkurrenz wird immer größer, der Ostblock wird immer freizügiger, die Konkurrenz wird immer größer. Wenn wir früher, sagen wir mal, in Essen 800.000 Mädchen hatten, die angeschafft haben, dann waren wir auf einmal 2.000, 2.500, überall waren Privatwohnungen. Nee, ich habe das Geschäft, ich habe 12, 13 tolle Jahre gehabt und man muss sich auch mal trennen können.
1998 bist du dann Rennstallbesitzer geworden. Dann gab es den Harald Groß Motorsport. Du hast dich im Renault Megane Cup engagiert, im Porsche Carrera Cup und unter anderem in der Rennserie, die damals aus Essen kam und von Holthoff Wörtner, glaube ich, auch viel promotet wurde, die berühmte V8 Star-Serie.
Ja.
Hat sich durch deinen Wechsel, also vom Fahrer hin zum Rennstallbesitzer, auch die Perspektive auf den Motorsport und auf deine ehemaligen Arbeitgeber verändert?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Folgendes war, warum ich überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen bin weiter. Ich hatte sehr gute Partner, Sponsoren, die ich vorher langfristig über Jahrzehnte an mich gebunden hatte. Die wollten alle mit mir weitermachen. Und das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Hab mit dem Megane Cup angefangen, hab dann mir ein paar Porsche gekauft, die Carrera Cup und dann zwei von 99 auf 2000 hat dann die Firma Holthoff Wörtner in Essen die V8 Star. Initiator mit war der Alfred Heger, kann ich mich recht erinnern. Die Serie aus dem Boden gestampft und das sah alles vielversprechend aus. Und ich hatte noch Kapazitäten frei und die Firma Holthoff Wörtner wollte unbedingt, dass ich dort mich beteilige. Und der Alfred war ja ein langjähriger Kollege, BMW-Werkfahrer. Wir sind viel zusammen in der Welt rumgereist und auch zusammengefahren, gegeneinander zusammengefahren. Also auch da ein tolles Verhältnis. Und daraufhin habe ich dann die V8 Star in Essen auf der Ausstellung im Dezember 99 zwei Verträge unterschrieben, habe die Autos gekauft mit der Maßgabe Startnummer 1 und 2. Und ich muss aber sagen, dann wurden die Partner, die Sponsoren weniger. Die Serie ist aus meiner Sicht etwas teurer geworden, als ich eingeplant hatte, obwohl Holthoff Wörtner sehr, sehr gute Preisgelder bezahlt hat. Aber ich war ja auch eigentlich von der Rendite her immer recht gutes Geld gewohnt. Und das gab der Carrera Cup und die Forster-Serie nicht in dem Maß zurück oder die Rendite, die ich mir erhofft habe. Und dann habe ich insgesamt 2003, Ende 2004, Schlussstrich gezogen, habe ich am Motorsport nur noch Geld wechseln und habe mich dann verstärkt wieder bei BMW eingebracht in Marketing, Promotion, Verkäuferschulungen, Fahrzeugpräsentationen und so weiter. Und da brauchte ich wenig Risiko gehen oder mit eigenem Kapital überhaupt kein Risiko, sondern nur meine Birne anstrengen und mich immer auf die neuen Modelle und auf die Vorgaben von BMW und Porsche habe ich dann zu aller Zufriedenheit die Vorgaben erfüllt, wie es sich gehört.
Abschließende Frage. Kannst du dir vorstellen, nach 2024, dann als fitter 80-Jähriger, irgendwann der älteste aktive Rennfahrer Deutschlands zu werden?
Also ich habe mir vorgenommen, jetzt kommt ja die Saison 2022, 2023. Und im Januar 24 werde ich dann 80 und ich möchte gerne noch jetzt 2 gute Jahre haben für BMW. Die haben auch meine Vereinbarung verlängert und für die werde ich viel unterwegs sein, auch weil die BMW Motorsport 50 Jahre alt geworden sind. Die BMW Classic wird mich das eine andere Mal einsetzen, die Motorsport auch. Und so werde ich noch die nächsten 2 Jahre gut mit dem Leopold von Bayern zusammen verbringen, aktiv und in Promotion-Aktivitäten in Deutschland, in Europa. Und dann soll es aber auch wirklich gut sein.
Also nach 80 dann nicht mehr fahren.
Nee, nee, also so habe ich mir vorgenommen. Nein, ich möchte auch gerne erfolgreich abtreten. Ich quäle mich hier wirklich. Wie gesagt, ich mache 3-mal die Woche Pilates. Im Moment habe ich meine konditionelle Voraussetzung, liegen bei gut 80, 85%. Aber ich quäle mich gerne mehr, um am Wochenende belohnt zu werden, wenn ich das ein oder andere Mal aufs Treppchen fahre. Ich werde nicht immer unter die ersten 3 fahren, weil die Konkurrenz so groß ist, aber unter die ersten 5, 6, 7, 8, da sollte ich schon ein Wörtchen mitreden. Und das ist das Ziel. Weil ich möchte nicht als Kanonenfutter in die Geschichte eingehen, sondern noch einigermaßen erfolgreich. Und ich muss sagen, die DTM Classic wird eine knallharte Serie, wo ich glaube, 6, 7, 8, 10 Mann jeder gewinnen kann oder auf Treppchen fahren kann. Und da freue ich mich riesig drauf.
Harald, vielen lieben Dank für das Interview. Vom 20. bis 22. Mai findet, glaube ich, die DTM am Nürburgring statt.
Ja.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns da endlich mal wiedersehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin vorher schon da. Ich bin einige Lausitzring bin ich, 24 Stunden Nürburgring bin ich im Rahmenprogramm gebucht. Also ich bin schon das eine Mal. Ich gehe davon aus, je nach Pandemie, je nachdem die Vorgaben gesundheitlich, wo ich gerade stehe, aber ich werde insgesamt machen. Ich plane mal zwischen 12 und 15 Veranstaltungen dieses Jahr.
Klasse, ich freue mich drauf, wenn wir uns sehen.
Ne? Nur gesund bleiben müssen wir.
Ja, auf jeden Fall.